Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind und sich Zeit nehmen für Gott und sein Wort. Wir lesen und studieren momentan in der Sendereihe Durch die Bibel das prophetische Buch Sacharja. Dieses Buch gehört für Bibelleser nicht unbedingt zur leichtesten und beliebtesten Lektüre. Der Inhalt ist für uns heute teilweise schwer verständlich und kommt uns vielleicht sogar sonderbar oder komisch vor. Aber wie wir in den vorangegangenen Sendungen bereits festgestellt haben, enthält auch dieses Buch wunderbare Botschaften von Gott. Sacharja durfte als junger Mann eine Reihe von Visionen empfangen. Sie betrafen in erster Linie die damalige Situation des Volkes Israel. Aber sie reichen inhaltlich auch weit über unsere heutige Zeit hinaus, in jene Zeit, wenn der zukünftige Messias sein Reich errichten wird. Diese Visionen sind nicht nur eine große Ermutigung für die Menschen damals gewesen, sondern sie sprechen genauso auch heute zu uns. In den nächsten Minuten geht es um einen der wunderbarsten und bedeutendsten Abschnitte des Buches Sacharja und ich lade Sie ein, lassen Sie durch dieses uralte Wort Gottes Gott selbst zu Ihnen sprechen. Wir befassen uns in dieser Sendung mit dem dritten Kapitel des Buches Sacharja, genauer mit den Versen 4-10. Zunächst geht es hier um die fünfte von insgesamt 10 Visionen, die Sacharja von Gott in nur einer einzigen Nacht gezeigt bekommen hat. In dieser fünften Vision steht der Hohepriester Jeschua vor dem Engel des Herrn. Es wird eine Situation wie in einem Gerichtssaal beschrieben. Jeschua, der damalige Hohepriester, der das Volk auf seiner Rückkehr von Babylon nach Jerusalem begleitet hatte, wird von Satan verklagt. Außergewöhnlich war unsere Beobachtung in der letzten Sendung, dass Jeschuas Gewand schlimm beschmutzt war. Ein Hohepriester sollte eigentlich absolut reine Kleidung tragen. Es durfte keinerlei Schmutz an ihm sein. Dass Jeschua hier in der Vision von Sacharja verunreinigte Kleidung trägt, zeigt symbolisch den verunreinigten Zustand des Volkes Gottes. Jeschua steht hier nicht nur für sich alleine, sondern stellvertretend für das ganze Volk Gottes. Was wird Gott nun tun? Darf man mit unreinen Kleidern vor ihn treten? Welche Konsequenzen wird Jeschua tragen müssen? Wird der Engel des Herrn ihn auch verklagen, so wie Satan das getan hat? Schauen wir, was passiert und was der Engel des Herrn sagt. Gott möchte reinigen, möchte helfen und wiederherstellen. Und so heißt es in Sacharja 3, Vers 4, Der Engel des Herrn hob an und sprach zu denen, die vor ihm standen, Tut die unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm, »Sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen.« Hier finden wir zweifellos eines der schönsten Bilder des Alten Testaments. Jeschua war nicht in der Lage, vor dem gerechten, heiligen Gott in diesen verunreinigten, schmutzigen Gewändern zu bestehen. Seine Schwachstellen lagen sozusagen offen vor. Damit gab er dem Satan alle Möglichkeiten, anklagend mit dem Finger auf ihn zu zeigen. Doch der Engel des Herrn greift ein und ändert die Situation. Ich möchte an dieser Stelle aus einer neueren Bibelübersetzung zitieren. Dort heißt es, »Zieht ihm die verschmutzten Kleider aus«, befahl der Engel den anderen Engeln, die ihm zu Diensten waren. Und zu Jeschua sagte er, »Sieh, ich nehme alle Schuld von dir und lasse dir festliche Kleider anziehen.« Das heißt, Gott rechnet ihm die Schuld nicht an, sondern er nimmt sie ihm weg. Symbolisiert wird dies durch das Anziehen der neuen Kleider. Was für eine unglaublich gnädige und liebevolle Geste. So groß ist Gottes Liebe und Vergebung. Liebe Hörer, Jeschua steht hier nicht nur für das Volk Israel, sondern auch für uns heute. An ihm erkennen wir die Sünden eines jeden Christen. Jeschua war ja ein Priester, der Gott diente, von Gott zu seinem Dienst berufen. Auch die Christen heute sind im übertragenen Sinne Priester, die Gott dienen, doch verrichten manche ihren Dienst in schmutzigen Kleidern. Nun ja, denken Sie vielleicht, aber ich bin doch mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus bekleidet. Da kann ich Ihnen nur Recht geben. So ist es, wenn man von Jesus erlöst wurde. Und genau das ist das Bild hier in unserer Vision. Schmutzige Gewänder, die symbolisch für die Sünde in unserem Leben stehen, müssen ausgezogen werden und durch saubere, reine, heilige Gewänder ersetzt werden, die durch die Rechtfertigung in Christus geschenkt werden. Hier wird aus meiner Sicht symbolisch Ihre und meine Errettung in Christus gezeigt, und das macht es zu einem der kostbaren Abschnitte der Bibel. Dieser Gedanke von den beschmutzten Kleidern wird später von Paulus im Römerbrief aufgegriffen, wenn er in den ersten drei Kapiteln seines Briefes aufzeigt, wie verloren und sündig die ganze Menschheit ist. Wir alle stehen schmutzig und befleckt vor Gott. Und unsere Bemühungen, vor ihm ein gerechtes Leben zu führen, wirken aus Gottes Sicht wie Schmutz an unseren Kleidern. Wir sind dem Jeschua aus Zacharias Vision also sehr ähnlich. Was hilft uns? Die Antwort darauf finden wir im dritten Kapitel des Römerbriefes in den Versen 21 bis 24. Der Apostel Paulus schreibt dort: Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Liebe Hörer, das alles, weil Christus für uns gestorben ist, weil er sein Blut vergossen hat für uns. Das allein gibt uns die Möglichkeit, zu ihm zu kommen und unsere beschmutzten Kleider loszuwerden. Wir können ihm nicht gefallen, wenn wir, bildlich gesprochen, in unseren eigenen Kleidern, mit unserer eigenen Gerechtigkeit vor ihn treten. Doch er nimmt sie uns ab und kleidet uns mit der Gerechtigkeit, die in Christus zu finden ist. Und wenn wir dann neu eingekleidet vor ihm stehen, dann kann niemand, kein Geschöpf in diesem Universum, uns anklagen. Denn wir gehören damit zu den Erwählten Gottes. Diese fast unglaubliche Tatsache führt der Apostel Paulus in Römer 8 geradezu begeistert weiter aus. Er schreibt: Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Zu welch einem großartigen Erlöser gehören wir. Wenn wir ihm als unserem Retter vertrauen, nimmt er nicht nur unsere Sünden ab, entsorgt die alten und schmutzigen Kleider, sondern bekleidet uns mit dem Gewand der göttlichen Gerechtigkeit, das uns vor jeglicher Anklage durch den Satan schützt. Vielleicht fragen Sie sich, kann ein Kind Gottes, jemand, der schon von Jesus erlöst wurde, überhaupt sündigen? Leider ja, sonst würde Johannes in seinem ersten Brief nicht Folgendes schreiben: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir nicht in der Gemeinschaft mit Gott leben, haben wir viel verloren. Wir verlieren unsere Freude im Leben, alle Kraft und auch die Heilsgewissheit. Ich glaube, dass viele Menschen keine Heilsgewissheit mehr haben, weil sie Sünde in ihrem Leben nicht mehr ernst nehmen. Deshalb verlieren sie zudem noch das Vorrecht, dass Gott sie in ihrem Dienst gebrauchen möchte. Weil Jeschua in Zacharias Vision weiter im Dienst für Gott sein soll, muss er neue, reine Kleider und Gewänder anziehen. Und Gott selbst stellt diese zur Verfügung, und zwar durch seine Gnade. Genauso wie es damals in der Stiftshütte und im Tempel einen Gnadenthron gab, haben wir auch heute in Christus Zugang zu einem Gnadenthron, wie es im 1. Johannesbrief in Kapitel 2, Vers 2 heißt. Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Welch ein wunderbares Bild, mit dem Gottes Geschenk an uns beschrieben wird. Vielleicht wundern wir uns manchmal, warum Gott gerade Israel als sein Volk erwählt hat. Sicher nicht, weil das Volk so attraktiv und etwas Besonderes war. Nein, er hat das Volk Israel erwählt, weil er es liebte. Die Geschichte von Ruth und Boas ist hier ein bildhaftes Vorbild, denn Ruth fragte ganz ähnlich, wie wir das in Bezug auf Israel oder sogar in Bezug auf unsere Errettung fragen könnten. Womit habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, dass du mir freundlich bist? Vielleicht können Sie ja in den Spiegel schauen und dann sagen, jetzt weiß ich, warum der Herr mich erwählt hat. Ich sehe einfach gut aus. Doch ich könnte das definitiv nicht. Ich sehe da im Spiegel nur einen Sünder, der neu durch Gottes Gerechtigkeit eingekleidet werden soll. Und dies tut Gott auch beim Hohenpriester Jeschua, wie in Vers 5 unseres Bibeltextes beschrieben wird. Und der Engel sprach, setzt ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt. Und sie setzten ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Zu den Gewändern eines Hohenpriesters gehörte auch eine Kopfbedeckung, auf der stand »Heilig dem Herrn«. In Zacharias Vision trug Jeschua jedoch keine Kopfbedeckung, denn in seinem Zustand war er zunächst unrein vor Gott. Doch nachdem er, wie es in Vers 4 heißt, Feierkleider erhalten soll, bekommt er nun auch diesen Kopfbund, auf dem sicher auch heilig dem Herrn stand. Zugleich bekommt er damit wieder das Vorrecht verliehen, Gott zu dienen, genauso wie Gott dann in Zukunft auch Israel gebrauchen möchte. Israel soll in der Endzeit zu einem besonderen Zeugnis Gottes werden, eine heilige Priesterschaft, wie Gott sie sich ursprünglich gedacht hatte. Durch den Engel des Herrn sagt Gott dann zu Jeschua, was er mit ihm vorhat. In den Versen 6 und 7 wird berichtet, und der Engel des Herrn bezeugte es Jeschua und sprach, so spricht der Herr Zebaoth, wirst du in meinen Wegen wandeln und meinen Dienst recht versehen, so sollst du mein Haus regieren und meine Vorhöfe bewahren. Und ich will dir Zugang zu mir geben mit diesen, die hier stehen. Es ist offensichtlich, was diese Worte bedeuten. Jeschua war schmutzig, doch durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit wurde er davon befreit und erlöst. Jetzt ist er wieder gereinigt. Aber wenn er weiter von Gott gebraucht werden möchte, muss er darauf achten, rein zu bleiben. Er soll auf Gottes Wegen gehen, ihm gehorsam bleiben. Doch das sagt er nicht nur zu Jeschua, sondern genauso dem ganzen Volk und darüber hinaus auch zu ihnen und zu mir. Denn Jesus sagt ganz ähnlich zu seinen Nachfolgern, »Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten.« Manche Leute sind der Ansicht, dass sie, wenn sie erst einmal gerettet sind, leben könnten, wie es ihnen passt. Doch das ist nicht richtig. Wenn wir nur das tun, was uns passt, dann sind wir ungehorsam. Erlöste Menschen jedoch wollen normalerweise allein das tun, was derjenige will, der uns gerettet hat, Christus. Wenn wir von ihm gerettet wurden, ihm wirklich vertrauen, dann verlassen wir uns auf ihn. Und wenn wir uns auf ihn verlassen, wollen wir ihm auch gehorsam sein und das tun, was er sich von uns wünscht. In Zacharias Vision sagt Gott zu Jeschua, ich lese Vers 8, »Höre nun, Jeschua, du Hoherpriester, du und deine Brüder, die vor dir sitzen, sind miteinander ein Zeichen, denn siehe, ich will meinen Knecht, den Spross, kommen lassen.« Der Spross ist ein wunderbares Bild für Jesus Christus und wird deshalb von mir als eigenständige und damit als sechste Vision betrachtet. Der Spross als Bild kommt einige Mal in der Bibel vor, wenn vom Messias gesprochen wird. Wir finden dieses Bild zum Beispiel bei Jesaja, als er über das erste Kommen von Jesus auf diese Erde sagt, und es wird ein Reis oder eben ein Spross hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Der Prophet Jeremia wiederum spricht von Jesus als dem zukünftigen König: Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zurück zur Vision des Propheten Sacharja. Hier wendet sich Gott an Jeschua und die anderen Priester, beziehungsweise an diejenigen, die später einmal das Amt des Hohenpriesters ausüben werden. Und worum geht es hier? Was in Vers 8 gesagt wird, würde ich mit eigenen Worten folgendermaßen ausdrücken: Ich werde dich, Jeschua, aber auch die anderen Priester und diejenigen, die später in deine Fußstapfen treten werden, nicht im Stich lassen. Ich werde eure Aufgabe immer weiterführen, denn ich habe einen Plan mit euch. Ihr seid das Vorbild für den kommenden Messias, der meinen Dienst auf vollkommene Weise als Diener tun wird und der das Amt des Priesters herrlich ausführen wird. Weiter heißt es dann in Vers 9: Siehe, auf dem einen Stein, den ich vor Jeschua hingelegt habe, sind sieben Augen. Siehe, ich will auf ihm eine Inschrift eingraben, spricht der Herr Zebaoth, und will die Sünde des Landes wegnehmen an einem einzigen Tag. Hier sehen wir, wie zwei unterschiedliche Bilder für dieselbe Person gebraucht werden. Der Spross ist gleichzeitig auch der Stein. Es ist derselbe Stein, den der babylonische König Nebukadnezar in einem Traum sah. Und Daniel bekam in einer Vision von Gott geoffenbart, was der König geträumt hatte. Dann sagte er zu ihm: Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild, gemeint ist eine große Statue, an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, so dass er die ganze Welt füllte. Soweit das Zitat aus dem Buch Daniel, Kapitel 2. Und nun wieder zurück zu der Vision Sacharjas. Auf dem Stein, den Jeschua gezeigt bekommt, sind sieben Augen zu sehen. Ein Bild der Vollständigkeit. Es drückt symbolisch aus, dass Jesus Christus, für den der Stein steht, vollkommenes Wissen und vollkommene Weisheit hat. Dies wird auch von Paulus im Neuen Testament, im Kolosserbrief, Kapitel 2 unterstrichen, indem er über Christus schreibt: In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, schreibt Paulus: Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Noch steht jedoch die Verheißung aus, die in unserem Sacharja-Text gegeben wird. Nämlich, dass Gott die Sünde des Landes wegnehmen wird an einem einzigen Tag. Dies wird jedoch irgendwann in der Zukunft geschehen, wenn Christus das zweite Mal kommt. Er wird das Volk Israel in einem Augenblick wiederherstellen. Und was wird die Folge davon sein? Sacharja sieht im letzten Vers von Kapitel 3 ein wunderbares Bild von der Zukunft. Zu derselben Zeit, spricht der Herr Zebaoth, wird einer den anderen einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. Mit anderen Worten, es wird Friede sein. Menschen werden fröhlich sein. Weinstock und Feigenbaum stehen für Wohlergehen. Die Gemeinschaft untereinander ist ungetrübt. Es herrscht Friede, Shalom, ganzheitliches Wohlergehen. Was für eine wunderbare Aussicht, auch in unserer Zeit, die von Kriegen und Leid geprägt ist. Es wird eine Zeit geben, in der Friede herrschen wird. Gottes umfassender Shalom. Und es wird kein Leid mehr sein. Das dritte Kapitel im Buch Sacharja endet mit einem Ausblick auf das, was Gott mit seinem Volk vorhat. Es offenbart seine guten Ziele und Gedanken und Absichten. Wenn wir zurückblicken, was der Ausgangspunkt war, nämlich ein Diener Gottes, der schmutzig vor seinem Dienstherrn stand, dann können wir uns nur wundern über diesen wunderbaren Gott. Er reinigt seinen Diener, den Hohenpriester Jeschua, wechselt seine Kleider, setzt ihn neu in den Dienst ein, ermutigt ihn und gibt ihm sogar noch ein Bild von der wunderbaren Zukunft, die er ihm und seinem Volk schenken möchte. Das alles ist unbegreiflich, aber wahr. Und das gilt im übertragenen Sinne auch für Sie. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das ein wenig verinnerlichen können und dass Sie darüber dankbar werden, dass Sie auch zu diesem Gott gehören dürfen. Er hat Gutes auch mit Ihrem Leben vor. Vertrauen Sie ihm. Er segne Sie.